Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen weiteren Beitrag aus unserer Kooperationsreihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, in der wir mit Frau Professor Peter Benzinger über das Thema geriatrische Rehabilitation sprechen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass ihr und Sie nochmal eingeschaltet haben. Und ja, ich darf heute einen spannenden Gast bei uns begrüßen, und zwar die Frau Professor Benzinger, die sich gleich nochmal vorstellen wird. Dieser Podcast ist ein weiterer Podcast aus der Reihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und heute soll es um das spannende Thema geriatrische Reha gehen. Ich habe es gerade schon gesagt, Frau Professor Benzinger, dass das Thema für mich selber sehr interessant ist, weil ich viele Berührungspunkte habe damit. Ich hoffe, dass ich etwas lernen kann heute. Aber jetzt einmal zu Ihnen. Sie sind das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast, deswegen würde ich Sie bitten, sich einmal kurz vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Möglichkeit, über die geriatrische Rehabilitation zu sprechen, die mir wirklich über mein Berufsleben sehr ans Herz gewachsen ist. Ich bin von Haus aus Internistin, bin Geriaterin, habe ursprünglich viele Jahre in Stuttgart gearbeitet und bin aber seit über 8 Jahren in Heidelberg, am Agablese und Vitalien Krankenhaus und der Uniklinik Heidelberg. Und tatsächlich meine erste Berührung mit der geriatrischen Rehabilitation war tatsächlich noch im Studium. Das waren quasi noch die 90er Jahre des letzten Jahrtausends, als ich in Großbritannien das erste Mal als Studierende auf einer geriatrischen Rehabilitationsstation war und das für mich damals was ganz Neues und Spannendes war. Und die geriatrische Rehabilitation hat mich dann auch mein ganzes Berufsleben immer wieder begleitet, war ich da immer wieder tätig und bin es immer noch sehr gern, darf inzwischen auch Forschungsprojekte in der geriatrischen Reha und mit den Patienten machen und mache es immer noch mit großer Freude und bin dieser Versorgungsform sehr verbunden.
Super, vielen Dank. Dann wissen wir, warum wir heute mit Ihnen sprechen dürfen. Lassen Sie uns bitte einmal ganz vorne anfangen, auch wenn das vielleicht redundant wirkt. Der Begriff Rehabilitation, vielleicht können wir den noch mal kurz klären und vielleicht können wir auch noch mal versuchen herauszuarbeiten, wo der Unterschied eigentlich zwischen der normalen Reha und der geriatrischen Reha ist, beziehungsweise was ist eigentlich die Zielsetzung von der geriatrischen Rehabilitation?
Zunächst mal, die geriatrische Rehabilitation ist eine medizinische Rehabilitation, wie wir sie eben im Sozialgesetzbuch 5 geregelt finden. Und sie richtet sich wie eben Rehabilitationsangebote allgemein darauf, eben die Selbstständigkeit und Teilhabe im Alltag zu erhalten bzw. zu verbessern. Und das Besondere ist, dass es eben ein Rehabilitationsangebot ist, das sich spezifisch an ältere Menschen richtet. Wir sprechen sicher gleich noch drüber, wer denn damit eigentlich genau gemeint ist, weil der Alter allein qualifiziert jetzt noch nicht für eine geriatrische Rehabilitation. Aber sie ist eben auch eine der Rehabilitationsangebote, wie wir sie im Sozialgesetzbuch 5 geregelt finden.
Das heißt, wenn man sich so eine klassische Reha nach einer Operation bei jüngeren Patientinnen und Patienten vorstellt, angenommen es war eine Fraktur, dann ist das Ziel der Reha ja, oder ein Schlaganfall, dann ist das Ziel der Reha ja, dass man möglichst wieder auf den alten Ausgangszustand zurückkommt, wo man einmal gestartet ist. Und ich habe das gerade aus Ihrem Wortlaut gehört, es geht darum, bei geriatrischen Reha-Formen die Teilhabe am Alltag, also die Alltags, Fähigkeit wieder herzustellen oder zu verbessern von diesem Patienten gut. Das heißt, es muss nicht unbedingt vorher eine Operation stattgefunden haben oder ein wesentliches medizinisches Ereignis stattgefunden haben. Ist das richtig?
Nein, das haben Sie richtig gesagt. Es ist so, die vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die nicht so vertraut sind im Bereich der Rehabilitation, arbeiten wir mit einem Framework, das die Weltgesundheitsorganisation entwickelt hat und sich die International Classification of Functioning bezeichnet wird. Und in diesem Framework gehen wir zwar davon aus, dass Menschen Erkrankungen haben, diese Erkrankungen aber zu ganz unterschiedlichen Störungen führen, zu unterschiedlichen Störungen von Organfunktionen oder von Körperfunktionen, die wiederum dann die Aktivität beeinträchtigt, und diese Beeinträchtigung der Aktivität beeinträchtigt dann eben die Teilhabe am Leben. Und die Rehabilitation richtet sich eben jetzt nicht darauf, diese Krankheit zu behandeln, die dem vielleicht zugrunde liegt, sondern sie betrachtet eben zunächst mal, welche Einschränkungen erlebt jemand in seinem Alltag. Und dabei betrachten wir eben auch den Alltag, also wie ist der Kontext, in dem jemand lebt. Das sind soziale Faktoren bei unseren Patientinnen und Patienten, oft auch familiäre, und das ist die Sorgegemeinschaft, die da noch vorhanden ist, aber auch bauliche, räumliche Umwelt. Das sind alles so Kontextfaktoren, die mit eine Rolle spielen und die wir betrachten, wenn wir darüber mit Patientinnen und Patienten reden, was das Ziel einer Rehabilitation ist. Das heißt, wir sind nicht organzentriert. Also wir haben natürlich Patientinnen und Patienten, die kommen nach einer Fraktur zum Beispiel zu uns. Das ist also die zugrunde liegende Erkrankung. Aber unser Tun richtet sich vor allem daran, was möchte dieser Mensch denn wieder tun können, wenn er wieder die Rehabilitation beendet und nach Hause geht im besten Fall. Hm. Genau, also es unterscheidet uns von anderen Versorgungsformen, dieses Weg von der zugrunde liegenden Erkrankung. Aber was Sie zu Recht angesprochen haben, ist, dass jüngere Menschen in der Regel in sogenannte indikationsspezifische Rehabilitationen gehen. Sprich, der Patient, die Patientin mit einem muskuloskeletalen Problem würde in eine orthopädische Reha gehen. Der Patient, die Patientin nach einem Herzinfarkt geht in eine kardiologische Reha. Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall gehen häufig eben in eine neurologische Reha. Das heißt, wir haben Reha-Formen, die schon sich an der Indikation und damit an der zugrunde liegenden und die Reha begründenden Erkrankung orientieren. Und wir haben eben die geriatrische Rehabilitation, die eben nicht Patientinnen und Patienten nur mit bestimmten Erkrankungen oder mit bestimmten Störungsbildern nimmt, sondern eben aufgrund anderer Eigenschaften, die sie zum geriatrischen Patient macht. Und diese Reha kann angesteuert werden als Anschlussheilbehandlung im Anschluss an eine stationäre Behandlung, aber die kann auch aus dem ambulanten Bereich heraus beantragt werden. Da gilt im Sozialgesetzbuch das Prinzip Reha vor Pflege. Oder wenn schon Pflegebedürftigkeit besteht, kann eine Reha dazu beitragen, eine Verschlechterung der Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Das heißt, wir haben Patientinnen und Patienten, und das ist das überwiegende Patientengut, das wir haben. Das sind Patientinnen und Patienten, die im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung bei uns sind, aber wir haben auch Patientinnen und Patienten, die aus dem hausärztlichen Bereich uns zugewiesen werden.
Das finde ich sehr spannend, was Sie sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Grundunterschied, den man verstehen muss. Wie schafft man es denn als Behandlungsteam, sozusagen herauszufinden, welchen Bedarf meine Patientin, mein Patient beim Eintritt in die Reha hat. Also gibt es da bestimmte Assessment-Tools, gibt es da Instrumente, mit denen Sie sozusagen versuchen herauszufinden, was das Ziel meiner Patientin, meines Patienten ist?
Da sind wir eben auch wieder anders als andere. Also es ist nicht so, dass ich jetzt als behandelnde Ärztin festlege, was der Patient jetzt bitte zu erreichen hat in seiner Reha. Ne? Also ich bin jetzt nicht wie der Kardiologe, der einen Herzkatheter durchführt und beschließt, welche Gefäße er jetzt zu erweitern hätte. Nein, wir gehen und fragen unsere Patientinnen und Patienten, was möchten sie denn, dass am Ende der Rehabilitation besser ist? Und das ist für Patientinnen und Patienten oft eine total ungewöhnliche Frage, weil sie werden normalerweise nicht gefragt, was sie denn gerne hätten vom Arzt und dem Behandlungsteam. Und das braucht dann oft so ein bisschen eine Nachfrage, bis man da so wirklich dann auch rausfindet, was denn jetzt auch für uns zur konkreten Definition wichtig ist. Also die Standardantwort von Patientinnen und Patienten bei uns, also jetzt sage ich es mal in meinem Stuttgarter Dialekt, die sagen mir, ich will wieder heim. Aha, okay. Und dann kommt die Frage, ja, und was heißt das jetzt, ich will wieder heim? Ja, dann muss man eben drüber sprechen, okay, das heißt, daheim ist eine Frau und die macht den ganzen Haushalt und sie wollen quasi wieder selbstständig sich in der Wohnung bewegen, oder heißt es, und die Patientinnen und Patienten gibt es auch, sie wollen wieder wandern ins Allgäu gehen oder sie wollen wieder zum Sängerkreis am Mittwochabend und dort wieder mitsingen oder, ne? Also, das ist manchmal ein bisschen schwierig, das als Team dann auch so richtig rauszukitzeln. Aber das macht einen Riesenunterschied, ob jemand sagt, naja, ich war vorher nicht mehr vor der Tür, ich habe alle kommen zu mir und ich werde zu Hause versorgt. Und mein Ziel ist, dass ich wieder mich selbstständig in der Wohnung ein paar Schritte bewegen kann, um wieder in der Häuslichkeit versorgt zu werden. Oder ob jemand noch ganz andere Partizipationsziele hat und eben noch sehr im Leben steht, noch reist, noch Auto fährt. Und deswegen ist es wichtig, da am Anfang drüber zu sprechen und herauszufinden, was ein Patient, eine Patientin wirklich möchte, was das konkret bedeutet. Und dann ist es eben schon so, wir machen natürlich Assessments, um auch zu schauen, wo ist der funktionelle, der kognitive, der emotionale Ausgangsbefund. Und wir diskutieren dann im Team, okay, das ist unser Ausgangsbefund, das ist das Ziel des Patienten, der Patientin, was sind jetzt unsere Therapieziele? Und die sind von Woche zu Woche eben anders, wenn jemand kommt und quasi noch im Rollstuhl sitzt nach der Fraktur und wir jetzt zunächst mal schauen müssen, dass der Transfer in den Stand und aus dem Bett in den Stuhl wieder funktioniert, dann ist das für die erste Woche ja auch schon ein Ziel. Und dann wissen wir, das ist aber jetzt noch nicht das Ziel, das der Patient, die Patientin uns vielleicht mitgegeben hat für das Ende der Reha. Aber das ist jetzt unser daraus abgeleitetes Arbeitsziel für die kommende Woche. So arbeiten wir. Und wie gesagt, das ist im Dialog mit Patientinnen und Patienten, das ist im Dialog mit den Therapeutinnen und Therapeuten und das ist unter Berücksichtigung eben von Assessment-Ergebnisse, die wir anfangen, erheben.
Das finde ich sehr sympathisch, dass der Patient gefragt wird. Scherz beiseite. Für die Leute, die vielleicht mit der Geriatrie und mit der Behandlungsform der geriatrischen Reha bisher noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Gibt es denn sowas wie Einschluss- und Ausschlusskriterien für eine geriatrische Reha?
Ja, ganz wichtig. Also zum einen gibt es eine Rahmenvereinbarung, in der die Dinge schon ein Stück weit regulatorisch niedergeschrieben sind. Das heißt, das ist wie in Deutschland halt die Dinge so sind, auch ein Rahmen. Und dieser Rahmen ist gegeben, dass das eben Menschen ab 65 sind, die eine geriatrie-typische Multimorbidität aufweisen, wie das so schön heißt. Und was heißt geriatrie-typische Multimorbidität? Das heißt, ich habe einen Bluthochdruck und ich habe vielleicht einen gut eingestellten Diabetes, sondern das heißt, das ist eine Multimorbidität, die alltagsrelevant ist. Und davon müssen mindestens zwei Kriterien erfüllt sein und müssen die Patienten darüber hinaus in der Lage sein, an einem beübenden Angebot auch aktiv teilzunehmen. Das ist manchmal auch für Patientinnen und Patienten, wenn ich die auch vor der Reha sehe und mit ihnen über die Reha spreche, mir immer ganz wichtig zu sagen, ein Reha-Erfolg hängt davon ab, wie viel der Patient, die Patientin in der Lage ist, mitzumachen. Weil das ist nichts Passives, das ist was Aktives. Und man kann nicht rehabilitiert werden, man muss sich selber rehabilitieren. Das heißt, man muss dazu in der Lage sein, mitzumachen. Und das setzt eben auch ein gewisses Maß an kognitiven Fähigkeiten voraus, was nicht heißt, dass Personen, die kognitiv eingeschränkt sind, vielleicht eine demenzielle Erkrankung haben, nicht teilnehmen können. Da muss man dann, kommen wir ja vielleicht auch noch dazu, über verschiedene Reha-Formen sprechen, aber oft ist es dann einfach schwierig, wenn Patientinnen und Patienten aufgrund von kognitiven Einschränkungen auch das Angebot nicht gut nutzen können. Dann haben wir eben auch wenig Therapieerfolge und können eben auch die Ziele der Patientinnen und Patienten oder manchmal auch der Angehörigen nicht erreichen. Das heißt, wir müssen schauen, erfüllen die Kriterien, haben die einen Bedarf zur Rehabilitation, haben die eine positive Prognose, glauben wir, dass das durch die Rehabilitation besser wird und sind sie in der Lage, aktiv an der Rehabilitation teilzunehmen.
Gibt es eigentlich Einschränkungen, was die Häufigkeit so einer Therapie betrifft? Also kann man jetzt jedes Jahr zum Beispiel eine geriatrische Reha bei entsprechender Indikation und Sinnhaftigkeit durchführen oder ist das auch limitiert?
Nein, es wäre mir nicht bekannt, dass irgendwo im Sozialgesetzbuch steht, man kriegt nur einmal in seinem Leben oder erst im Abstand von 12 Monaten eine neue Reha, sondern immer dann, wenn sich ein Bedarf ergibt. Und das prüft dann die Krankenkasse, ob dieser Bedarf vielleicht auch kurzfristig wieder da ist. Und natürlich, wir haben Patientinnen und Patienten, die haben bedauerliche Verläufe, was weiß ich, die haben einen Schlaganfall, kommen in die Reha, gehen nach Hause, fallen hin, brechen sich die Hüfte, kommen zur Operation, kriegen, eine neue Hüfte. Ja, dann kommen die natürlich wieder in die Reha und sagt keiner, naja, sie waren doch gerade erst in der Reha, das geht jetzt aber nicht, das ist schon wieder so. Ne?
Ja.
Genauso ist es aber auch, dass mir manchmal Patientinnen und Patienten sagen, Mensch, jetzt zahle ich schon seit 70 Jahren in die Krankenkasse rein. Jetzt habe ich aber auch mal ein Recht auf Reha.
Das so, habe ich auch schon mal
so
gehört.
So ist es halt auch nicht. Genau. Also so funktioniert es halt nicht. Wenn man gut guckt, wenn jemand einen Reha-Wunsch hat, dann heißt es ja in der Regel, dass da auch irgendwelche Einschränkungen sind. Und dann kann man schon über die Sinnhaftigkeit sprechen, aber es gibt keine Logik mit so viel Reha darf man im Leben haben oder eben auch nicht.
Prima. Frau Professor Benzinger, vielleicht können wir, um das Ganze so ein bisschen plastischer zu machen, einmal so den typischen Verlauf von so einem Aufenthalt der geriatrischen Reha besprechen. Also angenommen, die Patientin würde jetzt zu Ihnen in die Klinik kommen. Also was sind da so typische Schritte, was sind da typische Interventionen? Wie ist das mit der Dauer so einer Behandlung?
Also zunächst mal, die Dauer ist relativ einfach. Ich weiß, es klingt immer total langweilig, aber auch da, das Sozialgesetzbuch hat es geregelt. In der Regel sind es 20 Tage. Ne? Und oder 3 Wochen und dann gibt es so manchmal, manche Kassen geben gleich 3 Wochen, manche 20 Tage oder also aber im Prinzip, das ist der Rahmen. Die Patienten haben 3 Wochen Rehabilitation. Bei begründeten Fällen kann man eine Verlängerung beantragen. Und typischerweise kommen die PatientInnen zu uns und noch am Aufnahmetag geht quasi das ganze therapeutische Team hin und erhebt einen Aufnahmebefund und spricht auch über die Ziele der Patientinnen und Patienten. Das heißt, wir versuchen so ein globales Ziel zu erfahren. Also, wie gerade schon geschildert, was heißt, ich will wieder heim? Was müssen wir da jetzt tun? Können wir das etwas konkreter ausformulieren? Wir besprechen dann am zweiten Tag kurz jeden neuen Patienten, jede neue Patientin. Und wenn wir diese Patientinnen und Patienten besprechen, ist uns eben ganz wichtig, zusammenzutragen, welchen Eindruck haben wir vom funktionellen und kognitiven Zustand der Patientinnen und Patienten, welche medizinischen Informationen sind für den Rehabilitationsverlauf relevant und welche Unterstützungsbedarfe bestehen bei Aufnahme. Die Therapeutinnen und Therapeuten leiten daraus dann einen Behandlungsplan ab, den man dann gemeinsam abstimmt. Eigentlich alle Patientinnen und Patienten bekommen Physiotherapie, Ergotherapie und je nachdem, welche weiteren Bedarfe sind, gibt es eben noch andere Therapieangebote, wie zum Beispiel Logopädie, Neuropsychologie. Das sind so die großen Therapiegruppen und dann leitet man daraus dann einen Behandlungsplan ab. Genauso, und das ist mir wichtig, die Pflege ist bei uns Teil des therapeutischen Teams. Das heißt, auch die Pflege leitet Pflegeziele ab. Genau. Und dann geht's los. Am zweiten Tag geht's los. Und Patientinnen und Patienten bekommen einen Stundenplan und bekommen Therapieangebote sowohl als Einzel, aber eben häufig auch an Gruppen angeboten, die eben passend für ihr Defizit, für ihre Einschränkungen sind. So viele Einrichtungen haben spezielle, was weiß ich, Hüftgruppen für Patientinnen und Patienten, die eben nach einer hüftgelenksnahen Operation kommen, wo eben hier nochmal ganz gezielt geübt wird. Es gibt Gruppenangebote, die sich insbesondere mit hauswirtschaftlichen Themen beschäftigen, wie zum Beispiel häufig gibt es Kochgruppen oder Backgruppen, wo einfach alltagsnah nochmal geschaut wird, wie können wir mit Patientinnen und Patienten alltagsnahe Dinge beüben, aber das macht man natürlich nur mit denen, die auch das Ziel haben, zu Hause wieder hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu übernehmen. Und wenn das ein 85-jähriger Mann ist, der in seinem Leben noch nie gekocht hat, dann geht er auch nicht in die Kochgruppe. Deswegen, wir müssen uns da einfach ein Bild machen, woher kommt jemand, was ist sein Ziel und daraus leiten wir dann Angebote ab. Wir haben entsprechend dem Rehabilitationszyklus wöchentliche Teambesprechungen, wo wir uns darüber austauschen, welche Ziele schon erreicht wurden, welche Fortschritte erreicht wurden und ob es Veränderungen gibt in unserem Behandlungsplan oder ob wir auch die Ziele verändern müssen. Gar nicht so selten müssen wir halt auch feststellen, das Ziel war vielleicht doch etwas zu ambitioniert oder wir können eigentlich ambitionierter sein, als wir initial dachten. Darüber tauschen wir uns im Team aus und besprechen das dann anschließend mit dem Patient oder der Patientin.
Mich würde noch interessieren, in den anderen Podcasts, die wir schon mit den Referenten aus dem Netzwerk der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie geführt haben, sind so typische Symptomkonstellationen, typische geriatrische Probleme und Symptome aufgetreten, Stichwort Sarkopenie, Gangstörung, Frailty. Was sind denn Was sind denn so besondere Ausstattungsmerkmale sozusagen, die eine geriatrische Reha-Abteilung haben muss? Also Sie haben gerade schon gesagt, es gibt Logopädie, es gibt Physiotherapie, es gibt Ergotherapie. Gibt es noch andere Strukturvoraussetzungen, die vorgehalten werden müssen?
Also zum einen, das Schöne an der geriatrischen Reha ist ja, unsere Patienten haben alles. Ja, wir haben Sarkopenie, Frailty, sie fragen es, wir haben es. Unsere Patienten sind kunterbunt. Und das ist auch das Schöne, wenn man das macht. Also wir haben Patientinnen und Patienten, die kommen aus der Häuslichkeit. Wir haben Patientinnen und Patienten, die kommen aus dem Pflegeheim. Wir haben alles. Und insofern muss eine geriatrische Rehabilitation all diesen verschiedenen Bedürfnissen, aber auch objektiven Bedarf natürlich gerecht werden. Und sie muss eben auch das therapeutische Angebot vorhalten, dass es eben Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Psychologie gibt. Das muss entsprechend auch vorgehalten werden. Es muss Therapieräume geben, aber es ist jetzt nicht erforderlich, dass man ein Therapiebad hat. Ne? Also es gibt wenige Kliniken, die das noch haben. Eine Bäderabteilung, das ist jetzt nicht mehr so häufig, dass man das vorhält. Es gibt Einrichtungen, die haben laufbandgestütztes Training etc. Das ist ein bisschen variabel, was auch dazu führt, dass insbesondere Akutkliniken bei der Steuerung von Patienten für die geriatrische Reha manchmal sagen, da ist Klinik A besser als Klinik B, weil die haben besonders gute Logopädie und besonders viel Logopädie. Das war heute bei uns im Team ein Thema. Wo ist die Logo besonders gut? Und dann gibt es Kliniken, die haben besonders schöne moderne Therapiegeräte mit laufbandgestütztem Training, wo auch Patientinnen und Patienten zum Beispiel im Gurt trainieren können. Aber das sind jetzt keine Muss-Voraussetzungen.
Ja. Sie haben schon am Anfang erzählt, Sie sind schon lange dabei. Das Thema Geriatrie begleitet Sie schon lange. Und deswegen würde ich Sie gerne zum Schluss unseres Gesprächs nochmal fragen, wo Sie denken, wo so die meisten oder die größten Herausforderungen im Bereich der geriatrischen Behandlung und auch der geriatrischen Rehabilitation liegen. Stichwort demografischer Wandel zum Beispiel. Also ist es so, dass Sie das Gefühl haben, es kommen immer mehr Patientinnen und Patienten auf Sie zu. Gibt es andere Herausforderungen, die Sie so am Horizont erkennen können?
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass es ja ganz unterschiedliche Formen von geriatrischer Rehabilitation gibt. Das, was wir in Deutschland hauptsächlich kennen, ist die stationäre. Und dieser Fall, den wir gerade besprochen haben, das ist so ein klassischer Fall einer stationären. Es gibt auch die Möglichkeit einer ambulanten geriatrischen Rehabilitation, was einfach weniger ressourcenintensiv, was Pflege angeht, ist, aber häufig nicht erreichbar und auch nicht für alle Patientinnen und Patienten geeignet. Und es gibt noch die Möglichkeit der mobilen geriatrischen Reha. Das ist ein aufsuchendes Angebot, wo geriatrische Teams tatsächlich zu den Menschen nach Hause fahren und auch Patientinnen und Patienten erreichen, die zum Beispiel kognitiv eingeschränkt sind und in so einer großen Klinik vielleicht auch ein bisschen verloren gehen. Oder wo klar ist, es geht vor allem darum, auch das ganze häusliche Umfeld mit einzubeziehen, zum Beispiel Angehörige auch darin zu schulen, wie sie in der konkreten Situation in der Häuslichkeit den Patienten, die Patientin gut unterstützen können. Ich sage das deshalb, weil die Herausforderung, die wir natürlich haben, wir haben Fachkräftemangel, auch unsere Mitarbeitenden gehen in Rente, auch die werden immer älter. Wir haben immer mehr ältere Menschen, die eigentlich eine geriatrische Rehabilitation benötigen. Und wir sehen, dass die Kapazität an Betten in geriatrischen Rehabilitationseinrichtungen schon vor der Corona-Pandemie stagniert hat und seit der Corona-Pandemie abgenommen hat. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger Betten für eigentlich eine wachsende Nachfrage. Und da müssen wir einfach schauen, was für andere Angebote wir machen können, jenseits dieser klassischen stationären 24/7 Rehabilitation. Und bin ich der festen Überzeugung, dass wenn wir auch weiterhin flächendeckendes Angebot machen möchten, müssen wir hier über andere Möglichkeiten sprechen. Und gerade im Ausland, insbesondere zum Beispiel in den Niederlanden, ist Reha at home fast schon die Regel und die stationäre die Ausnahme. Und ich glaube, da stehen uns einfach Transformationsprozesse bevor und die werden uns auch herausfordern. Aber bin ich zuversichtlich, dass wir auch neue Formen finden, um ein Angebot machen zu können. Aber ich glaube, diese starke Betonung der stationären Rehabilitation, das werden wir von den Ressourcen her nicht aufrechthalten können.
Ja, das ist ja eine Strömung, die die gesamte Medizin irgendwie betrifft, Ambulantisierung. Ich finde das aber auch sehr spannend, das mal zumindest mal zuzulassen, diese Gedanken. Die wirtschaftlichen Zwänge kommen natürlich hinzu. Frau Professor Benzinger, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns mitgenommen haben in die Welt der geriatrischen Rehabilitation. Das war sehr, sehr spannend. Ich hatte großen Spaß, mit Ihnen zu sprechen und habe auch was gelernt. Vielleicht noch eine letzte Frage, falls ich die noch stellen darf. Sie hatten gesagt, dass die Dauer von vornherein festgelegt ist. Und das erscheint mir immer seltsam. Also warum ist es so, dass es immer 20 oder 21 Tage sind. Bei manchen Patienten erscheint mir das viel zu kurz, bei manchen viel zu lang. Und das ist doch, wenn man sich die Patienten anschaut, ist das doch was Artifizielles, oder? Haben Sie nicht das Gefühl, dass man das auch viel individueller gestalten müsste?
Doch, und gerade wenn ich mit europäischen Kolleginnen und Kollegen mich treffe, sorgt das immer wieder für Verwunderung, die sind 3 Wochen bei uns. Ne? Anderswo macht man das eben abhängig von den Zielen und ob die Ziele erreicht wurden. Jetzt ist es eben in Deutschland anders geregelt, es ist eben festgelegt. Ich würde mir das auch gern anders wünschen. Aber häufig ist es auch für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige einfach auch so eine Gesetzmäßigkeit, dass es jetzt 3 Wochen sind. Und ich habe noch selten die Erfahrung gemacht, dass sich jemand gefreut hätte, wenn ich gesagt hätte, naja, wir können aber auch nach 2 Wochen die Sache hier schon beenden. Na, also das ist in Deutschland, ich glaube, einfach noch ein sehr neuer Gedanke und nicht in der Fläche angekommen. Und seitens der Kostenträger ist es einfach so ein vielleicht auch ein gewisses Misstrauen gegenüber den Kliniken, dass wir das selber entscheiden und steuern dürfen, ob jemand eben 2 Wochen, 3 Wochen oder 4 Wochen bleibt. Also da bin ich jetzt nicht so zuversichtlich, dass sich da in Bälde etwas ändert, auch wenn ich das sehr begrüßen würde.
Auf jeden Fall finde ich das bemerkenswert und vielleicht verändert sich ja das doch nochmal im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass alle, die zugehört haben, heute was mitgenommen haben und vielleicht ein bisschen besser verstehen, was so eine geriatrische Rehabilitation eigentlich für Zielsetzungen hat, wie man das initiiert, was da eigentlich abläuft. Und ich glaube, das war auf jeden Fall sehr interessant für alle, die zugehört haben. Vielen Dank Ihnen.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de.
Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.